Heute sprechen wir mit Herrn Dr. Kimmich. Er ist Oberarzt der Onkologie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart. Wir sprechen über die Therapie des kleinzelligen Lungenkarzinoms. Lieber Herr Dr. Kimmich, die erste Frage ist natürlich, was ist denn der Unterschied zwischen kleinzelligen und dann gibt es ja noch die nicht kleinzelligen?
Unterscheidung ist schon relativ alt und geht ganz einfach auf die Erscheinungsform der Tumorzellen im Lichtmikroskop zurück. Kleinzellige Karzinome sind tatsächlich eben kleine Zellen, die so haufenförmig zusammenliegen häufig und die unterscheiden sich eben von den etwas größeren Zellen beim nicht-kleinzelligen Karzinom. Nicht-kleinzellige Karzinome sind auch eine Vielzahl unterschiedlicher Tumore, die man aber halt als Gruppe zusammenfasst und vom kleinzelligen Lungenkarzinom abtrennt, weil das kleinzellige eben anders behandelt wird.
Genau. Und wie ist die Verteilung ungefähr? Welches ist häufiger?
Also die Mehrzahl der Neudiagnosen beim Lungenkarzinom sind in ganz überwiegendem Maße eben die nicht kleinzelligen Karzinome, etwa 80%. Eher mehr. Und die kleinzelligen Karzinome findet man eben in etwa 15-20%.
Ja. Okay. Heute wollen wir ganz konkret über die Kleinzelligen sprechen. Mhm. Und wie Sie schon sagten, die Therapie ist anders. Und deswegen ist auch wichtig für die Patienten jetzt wirklich die Kleinzelligen. Das ist das, was wir heute besprechen. Es gibt ja eine ganze Vielzahl an möglichen Therapien. Was sind denn da so die typischen Therapien, die dann eingesetzt werden?
Also typischerweise die Chemotherapie, die ist beim kleinzelligen Lungenkarzinom ganz wichtig. Eigentlich in allen Formen der Behandlung, unabhängig vom Stadium, ein Muss sozusagen. Also ohne eine Chemotherapie geht eigentlich nichts, wenn man eine Standardtherapie machen will. Mhm. Das kleinzellige Lungenkarzinom ist auch relativ gut sensibel auf Chemotherapien, also spricht deutlich besser an auf Chemos im Durchschnitt als das nicht kleinzellige Karzinom. Und dann kommen noch Lokaltherapien in Frage, also in seltenen Fällen die Operation, häufiger bei den nicht sehr stark ausgeprägten Ausbreitungsgraden auch die lokale Bestrahlung und neuerdings eben auch immuntherapeutische Verfahren, die dann noch addiert werden.
Vielen Dank für diese Übersicht. Und aber ich hatte das jetzt auch so verstanden, dass meistens dann eben mehrere Dinge gleichzeitig oder quasi in seriell oder gleichzeitig gemacht werden. Es ist ja nicht so, dass man eins davon macht und dann ist es fertig, sondern meistens muss man dann eine Kombination von vielen davon machen, oder?
Ja. Also ich glaube, da kommen wir ja jetzt gleich auch noch mal ein bisschen konkreter drauf. Das ist nämlich abhängig vom Stadium oder vom Ausbreitungsgrad. Also insbesondere bei den früheren Stadien, die eben auch eine Heilungschance haben, da ist es typischerweise eine kombinierte Therapie, wo man verschiedene Behandlungsmodalitäten dann zusammenspannt. Also zum Beispiel eben typischerweise die Bestrahlungstherapie mit der Chemotherapie.
Genau, jetzt hatten Sie schon das Wort Stadium mehrfach gesagt. Wir haben auch einen Film dazu schon gemacht, wo wir wirklich im Detail über die Stadieneinteilung gesprochen haben. Also bitte da auch nochmal nachschauen. Jetzt ist aber so, dass wir beim Kleinzelligen gibt es ja nochmal eine andere Art der Stadienbeschreibung, als es sonst typisch ist. Also zusätzlich zu dem TNM Stadienbeschreibung gibt es ja noch eine andere Variante. Meine erste Frage, warum überhaupt? Warum gibt es da noch mal eine zweite Beschreibung?
Das hat vor allem mit der Möglichkeit einer Bestrahlungstherapie zu tun und eben auch mit dem Behandlungsziel, also Heilung oder nur Lebensverlängerung. Die sogenannten limitierten Stadien, die zeichnen sich eben dadurch aus, dass der gesamte erkennbare Tumorbereich bestrahlt werden kann. Und diese Behandlung in Kombination mit der Chemotherapie bietet eben eine Heilungschance. Und davon hat man abgegrenzt die fortgeschrittenen Erkrankungen, bei denen eben eine lokale Bestrahlung, die alle Tumorareale umfasst, nicht möglich ist, weil der Tumor zu ausgedehnt ist oder weil er halt möglicherweise andere Organe bereits befallen hat. Und das ist eine traditionelle Einteilung beim kleinzelligen Lungenkarzinom, die sich aber in der Praxis bewährt hat und auch deswegen immer noch aktuell ist und angewandt wird. Man verwendet da in der Regel den englischen Begriff Limited oder Extensive Disease, also limitierte oder ausgebreitetes Stadium. Und wie gesagt, das differenziert und unterscheidet diese beiden Behandlungszielrichtungen auch. Also vor allem eben durch die Kombination Chemotherapie plus Bestrahlungstherapie hin auf eine mögliche Heilung.
Ich glaube, das Beste ist ja das sogenannte Very Limited Disease. Mhm. Was zeichnet das aus? Was ist da besonders dran?
Also das Very Limited Stadium ist, damit bezeichnet man eben Tumore, die eben auch keine Lymphknotenmetastasen gesetzt haben. Mhm. Es ist ja so, dass die Tumore, wenn sie in der Lunge entstehen, dann meistens als ersten lokalen Metastasierungsschritt einen Befall der zugehörigen Lymphknoten auslösen. Und die muss man sich ja vorstellen wie so Filterstationen. Also da gibt es die ersten Lymphknotenstationen, die sind an der Lungenwurzel. Und die zweite Station ist dann hier zwischen den Lungenflügeln im sogenannten Mittelfeld, im FL, im Mediastinum. Und dann kann sich das immer weiter ausbreiten, also bis hin zu Lymphknoten am Hals und so weiter. Das ist also ein Metastasierungswerk, der über das Lymphsystem läuft. Davon zu unterscheiden sind die Metastasen, also das Verschleppen von Tumorzellen im Körper durch das Blut. Und das sind dann typischerweise Metastasierungsorte, die dann in anderen Organen auftauchen, Knochen, Gehirn, Leber und so weiter. Jetzt bei den ganz frühen Stadien ist es so, dass halt ein Tumor in der Lunge da ist und vielleicht ein Lymphknoten an der Lungenwurzel, aber eben bei den Very Limited Stadien gar keine befallenen Lymphknoten.
Okay.
Und so, dass man eben nur den isolierten Tumor in der Lunge selber hat, dort wo er entstanden ist. Das ist leider beim Lungenkarzinom und speziell beim Lungenkarzinom, beim kleinzelligen Lungenkarzinom eine große Seltenheit, dass man das überhaupt findet in diesem frühen Stadium, weil die eben überhaupt keine Symptome auslösen. Also das tut nicht weh und man merkt davon nichts. Auch die Lungenfunktion wird davon nicht eingeschränkt, sodass das eigentlich immer Zufallsbefunde sind, einen Tumor in diesem frühen Stadium zu finden. Also Röntgenbild aus anderem Grund, das angefertigt wird, wo man dann zufällig so eine Entdeckung macht. Große Hoffnung in Zukunft ist ja auch, dass eben auch in Europa und in Deutschland irgendwann das Lungenkrebs-Screening eingeführt wird, also das Früherkennungsverfahren von Lungenkrebserkrankungen bei Risikopatienten, wo man dann auch mal in der Lage wäre, solche Frühstadien zu entdecken, die noch gar keine Beschwerden machen.
Und wie wird das dann behandelt, wenn ich
genau,
jetzt
so Genau, also das sind letzten Endes die einzigen Situationen, in denen auch die Operation beim kleinzelligen Lungenkarzinom eine Rolle spielt.
Ach, nur dort?
Eigentlich nur dort, weil die Tumore halt durch die hohe, die starke Wachstumstendenz so eine hohe Gefahr der Verbreitung im Lymphsystem oder übers Blut haben, dass eben eine Operation in der Regel nicht ausreicht oder nicht sinnvoll ist, um eine Heilung herbeizuführen. Und es gibt ja, wie bei fast allen Tumorkrankheiten, auch beim kleinzelligen Lungenkarzinom entsprechende internationale Behandlungsleitlinien, die immer wieder aktualisiert werden. Und da gilt die Operation eigentlich als reserviert für die ganz frühen Stadien ohne Lymphknotenbeteiligung.
Und wenn die Operation dann durchgeführt wurde, ist dann sozusagen fertig oder gibt es dann noch weitere?
Ja, auch da setzt man noch auf die Chemotherapie, unabhängig von der Tumorgröße. Auch das ist ein Unterschied zum nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom, wo ja auch in bestimmten Fällen nach der Operation noch Nachbehandlungen, zum Beispiel Chemotherapie, empfohlen wird. Da macht man das dann aber auch von der Tumorgröße abhängig. Beim kleinzelligen Lungenkarzinom ist so, dass eine rein lokale Therapie wie eine Operation nie ausreicht. Also man wird immer eine sogenannte Systemtherapie, also in dem Fall eine Chemotherapie, die eben den ganzen Körper behandelt, fordern, um eine Heilung anstreben zu können. Einfach weil das Verbreitungsrisiko auch im frühen Stadium so hoch ist und man mit Röntgenmethoden, egal welcher Art, jetzt ja winzige, versprengte Tumorhäufchen, sozusagen Zellhäufchen, die nur mikroskopische Größe haben, nicht entdecken könnte.
Und diese Chemotherapie, ist die dann sehr intensiv? Dauert die lange oder ist sie relativ schnell und harmlos?
Also nein, harmlos ist die nicht. Die ist aber auch jetzt keine so starke Chemotherapie, wie man sie etwa für Leukämien oder so einsetzen würde. Man kann das als mittelstarke Chemotherapie bezeichnen. Das ist eine Kombination aus zwei Substanzen, die über 4 Zyklen gegeben wird. Als Zyklus bezeichnet man in der Regel bei der Chemotherapie einen Zeitraum von 3 Wochen. Und da werden aber dann eben innerhalb dieser 3 Wochen werden dann an 3 Tagen Infusionen verabreicht. Kann man ambulant machen in aller Regel. Und der Rest der 3 Wochen ist dann Erholungszeit, bis sich alles wieder hergestellt hat. Und dann wird es eben wiederholt nach 3 Wochen. Und man als vollständige Nachbehandlungstherapie, gerade nach so einer Operation, würde man dann also nach 4 Zyklen die Behandlung beenden. In dem Fall ohne Immuntherapie. Also Immuntherapie ist im Moment beim kleinzelligen Lungenkarzinom für die fortgeschrittenen Fälle reserviert.
Oh, okay. Und ist dann Bestrahlung auch noch notwendig oder ist man da braucht man das nicht?
Also bei der Bestrahlung, da muss man unterscheiden zwischen der lokalen Bestrahlung und einer Besonderheit, die es eigentlich nur beim kleinzelligen Lungenkarzinom gibt, und das ist die prophylaktische Hirnbestrahlung. Ich gehe mal auf den ersten Fall ein, also die lokale Bestrahlung.
Lokal ist der Lunge?
Genau, okay. Also dort, wo der Tumor entstanden ist oder dann operiert wurde. Nein, also very limited disease nach Operation würde man üblicherweise keine Nachbestrahlung machen. Weiß aus anderen Zusammenhängen, dass Bestrahlungen auch an der Lunge durchaus auch Langzeitnebenwirkungen haben können. Das sind ja dann auch, würde dann typischerweise ja das gesamte Lymphabflussgebiet, also hier im Bereich der Brustkorbmitte bestrahlen. Und
man hat ja kein konkretes Ziel.
Genau, man hat ja kein konkretes Ziel und würde dann quasi den gesamten möglicherweise befallenen Raum bestrahlen und das ist nicht sinnvoll. Also das wird nicht empfohlen. Da würde man fürchten, dass das gerade zum Beispiel auch durch die Einbeziehung des Herzens und der Koronararterien und so weiter da mehr Probleme auslösen würde als helfen. Das kleinzellige Lungenkarzinom hat andererseits auch in früheren Stadien eine besondere Gefahr im weiteren Verlauf Metastasen im Kopf zu bilden, also im Gehirn. Die Tumore unterscheiden sich da ein bisschen. Also es gibt typische Metastasierungsorte, je nachdem, was für eine Tumorkrankheit vorliegt. Und das kleinzellige Lungenkarzinom hat eben da eine besondere Tendenz, Hirnmetastasen zu bilden. Und je länger man dann solche Erkrankungsfälle nachbeobachtet, desto häufiger werden Rückfälle im Kopf. Die sind auch bei frühen Stadien, erreichen die Häufigkeiten von 50% und mehr. Aus dem Grund hat man dieses Konzept der prophylaktischen Nachbestrahlung entwickelt. Das ist kein ganz einfaches Thema, weil die dazugehörigen Studien mittlerweile auch ziemlich in die Jahre gekommen sind. Also okay. Die sind nicht mehr ganz modern. Und das bedeutet, dass die modernen Methoden der Diagnostik, also insbesondere Kernspintomographie des Gehirns, in diesen Studien meistens gar nicht angewandt worden sind. Und man deswegen die Aktualität dieser Befunde aus gutem Grund etwas anzweifelt. Aber so einfach kann man die auch nicht mehr nachholen heutzutage. Tatsache ist aber, dass durch eine Bestrahlung des Kopfes, eben auch dann, wenn dort gar keine Metastasen da sind, nicht nachweisbar sind, das Auftreten von Metastasen im weiteren Verlauf nach einem operierten oder halt, wenn man es nicht operieren kann, bestrahlten, limitierten Lungenkarzinom deutlich gesenkt werden können. Mhm. Das Risiko, Metastasen zu entwickeln, kann um mindestens die Hälfte reduziert werden.
Oh, okay.
Und das macht natürlich doch einen großen Unterschied. Und man kann in diesen Studien auch nachweisen, dass sich das auf die Überlebensrate und die Heilungsrate positiv auswirkt. Deswegen ist es so, dass die Empfehlung einer Gehirnnachbestrahlung weiterhin Leitlinienempfehlung für die Behandlung der Frühstadien beim kleinzelligen Lungenkarzinom ist.
Jetzt, man redet ja immer auch gerne von Chemobrain, ne? Also sozusagen, dass die Chemotherapie ja schon so ein bisschen negativen Einfluss auf die Denkfähigkeit hat. Und also jetzt stelle ich mir das so ein bisschen gruselig vor. Jetzt habe ich schon eine Chemotherapie gemacht, also habe jetzt schon ein bisschen Chemobrain. Ja. Und wenn das noch bestrahlt wird, welchen Einfluss hat es denn schlussendlich tatsächlich auf die Denkfähigkeit?
Das ist die Krux sozusagen bei der Entscheidung auch, ob man sich dann für so eine prophylaktische Maßnahme eben durchringen kann, weil eine solche Bestrahlung durchaus auch schwerwiegende Nebenwirkungen haben kann. Mhm. Also gibt es akute Nebenwirkungen, die meistens dann abklingen, also mal Hautreizungen, das können auch Konzentrationsstörungen, manchmal Hörstörungen und so weiter auslösen. Aber es kann einerseits das Haarwachstum dauerhaft beeinflussen, also reduzieren, sodass nach der Chemotherapie wachsen die ja wieder nach. Die gehen unter der Chemotherapie, gehen die Haare aus, aber erholen sich danach wieder. Nach einer Bestrahlung eben nicht. Also da ist es so, dass die nicht komplett ausgehen meistens, aber doch oft sichtbar reduziert sind, also viel, viel dünner sind oder manchmal auch kosmetisch dann so ungünstig ausgehen, dass man sich dann entscheidet, eine Perücke zu tragen oder die Haare ganz kurz zu schneiden oder so.
Mhm.
Aber das ist ein kosmetisches Problem. Problematischer sind die nicht häufigen, aber immer wieder sichtbaren Spätfolgen, die, ich sag mal den Fachbegriff, neurodegenerativ für Nebenwirkungen sein können, also wo es dann auch Denkstörungen, Gedächtnisstörungen, Einschränkungen der intellektuellen Leistungsfähigkeit geben kann, bis hin zu Demenzentwicklungen.
Okay.
Ja, das ist natürlich dann eine ganz schlimme Wendung. Das muss man irgendwie gegen den Wert einer höheren Heilungsrate aufwiegen. Das ist für den einzelnen Betroffenen natürlich oft eine ganz schwere Entscheidung.
Gibt es da irgendwelche Indikatoren, welche Personen eventuell eher eine Tendenz hätten da?
In der Regel empfiehlt man das jetzt mal nicht bei Patienten, die schon neurologische Probleme haben, also schon mal einen Schlaganfall gehabt haben oder die eben tatsächlich vielleicht schon durch andere Probleme, schwerere Gedächtnisstörungen oder vielleicht sogar schon eine beginnende Demenz oder ein hohes Lebensalter da beeinträchtigt sind. Und da würde man sowas dann lieber nicht machen. Es gibt aber auch Patienten, die grundsätzlich sich da dagegen entscheiden, weil sie beruflich oder auch insgesamt in ihrem Alltagsleben und ihrem Selbstverständnis so sehr auf ihre intellektuelle Leistungsfähigkeit angewiesen sind, dass sie das nicht ertragen könnten und deswegen sowas eben nicht machen wollen.
Mhm.
Und als Alternative, die sich durchaus auch jetzt etabliert, auch bei den limitierten Fällen, sehr klar etabliert bei den fortgeschrittenen Fällen, wo es auch eine Empfehlung zur Nachbehandlung des Kopfes gibt, die aber sehr, sehr viel seltener dann auch wirklich durchgeführt wird. Das ist die konsequente Nachkontrolle mit Kernspintomographie, also um das Auftreten von Hirnmetastasen dann eben frühzeitig zu erkennen. Und wenn das der Fall sein sollte, dann auch eingreifen zu können. Also eine Bestrahlung nur dann zu machen, wenn es wirklich notwendig ist.
Eine Bestrahlung ist in dem Fall dann ja wahrscheinlich eben fokussiert auf genau den Punkt oder den Ort, wo dann eben dieser Tumor oder die Metastase entstanden ist und eben nicht das gesamte Gehirn. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, also das ist eine neuere Entwicklung. Noch vor nicht allzu langer Zeit hätte man gesagt, Hirnmetastasierung bei Kleinzeller heißt immer Ganzhirnbestrahlung.
Ach, okay.
Davon ist man mittlerweile eigentlich abgekommen. Mhm. Der Grund für diese sozusagen allgemeine Empfehlung war immer, dass man gesagt hat, die Wahrscheinlichkeit oder die Gefahr, dass eine Metastase nicht die einzige bleibt, sondern andere schon auch noch was auftritt, wenn man dann nur noch mal ein halbes Jahr oder so vergehen lässt, ist so groß, dass man da eine ganze Bestrahlung macht. Aber da hat es eben auch Entwicklungen gegeben. Und wie Sie sagen, würde man tatsächlich bei einzelnen Herden zunächst mal dann eine punktuelle, sogenannte stereotaktische Bestrahlung machen. Es sei denn, es wären jetzt Metastasen, die gleich in einer großen Anzahl vorliegen. Also über 5 ist meistens so eine Grenze. Auch da gibt es abhängig vom Strahleninstitut und von der jeweiligen Erfahrung mit fokalen Bestrahlungen Unterschiede, wie man das handhabt. Aber meistens ist dann durch die Vielzahl der Metastasen wäre ein eindeutiger Grund, eine Ganzhirnbestrahlung zu empfehlen. Auch da gibt es mittlerweile bestimmte Techniken, die auch bei der prophylaktischen Hirnbestrahlung angewandt werden, wo man besonders empfindliche und insbesondere für das Gedächtnis wichtige Gehirnstrukturen ausspart. Also das sind die sogenannten Hippocampus-sparenden Ganzhirnbestrahlungen. Das sind so Techniken, wo man versucht, wenn man dann schon prophylaktisch bestrahlt, eben die Langzeitnebenwirkungen möglichst gering zu halten. Also gibt auch da technische Entwicklungen bei der Bestrahlung. Ja.
Und was mich jetzt noch interessieren würde, wenn jetzt jemand diese unterschiedlichen Therapieformen durchgemacht hat, jetzt beim Very Limited Disease, und wenn die Sache erstmal fertig ist mit den Therapien, was kann man denn realistischerweise erwarten, wie es denn so einer Person danach geht? Kann die relativ schnell ihr davor gehabtes Leistungsniveau wieder erreichen? Kann die wieder spazieren? Also wenn sie vorher spazieren und wandern konnte, kann sie danach auch wieder spazieren und wandern? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Gerade wenn man jetzt noch die Möglichkeit einer Operation hinzunimmt, das ist sehr unterschiedlich von Patient zu Patient. Da spielt eine Rolle, wie war der allgemeine Zustand, das Befinden, die sportliche Leistungsfähigkeit, die Lungenfunktion vor einer solchen Therapie oder Operation? Und wie wurde die Therapie als Ganzes verkraftet? Und das ist nicht immer so gut vorhersehbar. Also es gibt auch Patienten, die eigentlich mit großem Zutrauen in die Therapie gehen und überraschend dann doch mehr Nebenwirkungen haben als erwartet. Andererseits auch Patienten, bei denen man große Bedenken hat und wo alles relativ unkompliziert geht. Also das ist nicht immer verlässlich vorhersehbar. Also allgemein kann man aber schon sagen, je stabiler jemand ist, der in so eine Behandlung reingeht, desto besser verkraftet das meistens auch. Und die Operationen haben ja sehr gewonnen, was die Verträglichkeit und die Geschwindigkeit der Erholung angeht, durch die die minimalinvasiven Eingriffe mit einer wesentlich kleineren Wundfläche, eben, wo dann doch die Erholung oft, also für uns Internisten, auch erstaunlich schnell geht. Und Patienten manchmal sogar schon nach wenigen Tagen unter einer Woche entlassen werden können. Und trotzdem ist es so, dass meistens doch dann eine Reha-Phase und so weiter sich anschließt, bis man dann wieder einigermaßen beisammen ist. Eigentlich, wenn man eine begrenzte Operation machen kann, also nur einen Teil eines Lungenflügels entfernt, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass ein Patient im Alltagsleben dadurch nicht eingeschränkt ist durch Atemnot oder sowas.
Ah ja, sehr gut. Okay.
Schmerzen, bestimmte Beschwerden, also Missempfindungen, die können über viele Monate hinweg fortbestehen. Mhm. Und auch Folgen einer Chemotherapie können über viele Monate hinweg noch da sein. Mhm. Eben gerade bestimmte Konzentrationsstörungen bei manchen Patienten, so eine chronische Müdigkeit spielt oft eine Rolle. Und was die psychische Erholung angeht, ist das nochmal ein anderes Thema.
Ja, ja. Gell?
Also wenn manchen Patienten kommt, also das, was sie da durchgemacht haben, auch erst wenn alles rum ist. Erst.
Mhm. Ja. Ach so. Mhm. Und Sie, lieber Herr Dr. Kimmich, Sie sind jetzt ja schon eine Weile tätig in der Onkologie, gerade im Bereich Lungenkrebs. Jetzt haben wir ja schon darüber gesprochen, dass diese Very Limited Disease eigentlich echt selten ist. Mhm. Daher meine persönliche Frage an Sie, wie viele solcher Fälle hatten Sie?
Vielleicht einmal im Jahr jemanden oder so, wo eine Operation möglich ist. Mhm. Ja. Mehr glaube ich eher nicht. Also wenn ich jetzt zurückdenke, im vergangenen Jahr war, das ist noch gar nicht so lange her, da wurde ein Patient operiert, er hatte allerdings sogar einen Lymphknoten mit dabei, hat er sich dann trotzdem für die Operation entschieden. Bei einer anderen Patientin, die habe ich gestern beraten, die hat aber auch einen Lymphknoten dabei gehabt, also nicht mehr very limited, da haben wir uns dann auch gegen die Operation entschieden, aber das, also schon selten. Ja, es kommen über viele Jahre dann schon einige Patienten zusammen, an die man sich erinnert, aber es ist die große, große Minderheit. Mhm. Ja, und wir hoffen alle, dass sich vielleicht doch mit dem Lungenkrebs-Screening ändern würde.
Ja. Ja, darüber hatte ich auch schon mit Herrn Professor Kopp gesprochen und ja, das wäre wirklich wunderbar. Also vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Kimmich, für diese Übersicht zum Very Limited Disease. Wir würden natürlich jetzt in den nächsten Schritten auch nochmal das Limited Disease und Extensive Disease da näher anschauen. Danke.